Fabian. Das ist ein guter Start, ne?
Fabi, wie sieht's aus?
Schön, dass du den Weg nach München gefunden hast, zu uns in die Redaktion. Ich sage das vorweg immer, damit sich das auch mal so einschärft und es Leute danach oder Podcast-Gäste gibt danach, die vielleicht nicht mehr ganz so ohne Vorwarnung hier anmarschieren wie du. Es gibt eine Aufgabe, bringt ein Getränk mit, das nicht aus eurem Unternehmen kommt und dir habe ich das leider wohl ein wenig zu kurzfristig gesagt, sonst würde wahrscheinlich da jetzt was anderes auf dem Tisch stehen, als da steht. Aber du kannst gerne erzählen, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe einen Tegernseer alkoholfrei. Erstmal vielen Dank, dass du mir genau mit gestern Abend gesagt hast, dass ich das machen soll. Und dann bin ich hierher gefahren. Ich
dachte, du schaust unseren Podcast an und dann wüsstest du das natürlich.
Das hättest du ja gesehen, da wäre ja eine Eins da gestanden und rechts. Da hast du mir gestern Abend gesagt, da bin ich auf dem Weg hierher, bin ich zum Kiosk gegangen. Und die Auswahl war denkbar schlecht, muss man sagen. Ich hatte es gegoogelt davon. Ich dachte, es wäre wie so ein Bütchen in Köln oder wie so ein Späti in Berlin. Mit so einem riesen, so 8 Kühlschränke, 7 Meter Auswahl und ich könnte irgendwas Cooles mir da rausziehen. Nee, so war es nicht.
Ja, das tut mir leid.
Ja, es gab ehrlich gesagt ausschließlich Bier dort und halt noch ein alkoholfreies Bier. Und dafür habe ich mich auch entschieden. Ich habe gedacht, ich lese ja viel, was ihr so schreibt und die Lösung der Bierbranche ist ja alkoholfreies Bier und wenn wir, dann würde ich gerade eins mitbringen.
Ja, das ist natürlich super.
Soll ich es aufmachen?
Ja, sehr gerne.
Nettes Gimmick.
Ja, ich wollte es nicht ganz so leicht machen.
Ja, das ist dir gelungen. Ich schenke dir erstmal
an. Ah, das ist nett. Ja. Ich dachte, wir machen beide gleich auf.
Aber und dann habe ich, okay, gut, also dann.
Siehst du, dann nehme ich jetzt nämlich dein Glas und schenke da ein.
Und dann habe ich gerade erfahren, dass es von Tegernsee auch einen Radler gibt. Das hätte ich natürlich auch mitgebracht, aber ist ja ausverkauft.
Ja, es ist immer erstaunlich, wie die das in der Bierbranche schaffen, dass alle Sachen, die sie rausbringen, immer direkt irgendwie ausverkauft sind.
Das ist wahrscheinlich, weil es einfach so genial lecker ist.
Ja, muss so sein.
Können wir jetzt leider nicht drüber sprechen, ich habe es nicht probiert.
Ja, ich auch nicht.
Hast du selber noch nicht probiert?
Nein, ich habe auch nicht bekommen.
Okay. Ja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ihr, wenn eine Brauerei, also ihr seid ja wirklich schon sehr bierlastig, oder? So von Inhalten.
Ja, man kommt halt nicht drum rum, sagen wir mal so.
Dass eine Brauerei euch immer, wenn sie was bringen, was schicken, oder? So ein kleines PR-Paket, bisschen vielleicht.
Nee, so. Tatsächlich nicht.
Nee. Echt nicht?
Nein, wirklich nicht.
Vielleicht als Hinweis an die Zuschauer und Hörer.
Vielleicht.
Dass man sich da vielleicht hier im Hause freuen würde, wenn man da was bekommen würde.
Also bevor wir jetzt weiter quatschen, Fabian. Prost.
Zum Wohl. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, in den heiligen Hallen.
Und damit herzlich willkommen zum Inside-Podcast Auf ein Glas. Heute mit Fabian Huber. Fabian, vielen Dank, dass du da bist. Fabian, du bist Geschäftsführer, Mitgründer von Unibev. Kannst ja gerne selber mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich in die Branche reingekommen bist. Das wäre ja vielleicht erstmal interessant.
Reingeschlittert. das ist aber schon eine Weile her, ne? Ich habe angefangen, in der Branche zu arbeiten. Wann war das? 2008 oder so? 2009, 2008. Da habe ich noch studiert in Tübingen. Und zu der Zeit hat Dinkelacker die gute Idee gehabt, damals unterm Stefan Seipe und Till Odenwald, die beiden hatten die Idee, glaube ich, Wulle wieder auf den Markt zu bringen und haben dann ein studentisches Team zusammengestellt, die Marke erlebbar machen und nach vorne bringen. Und da habe ich angefangen, so in die Bierbranche als Student, war ich in Tübingen und meine Aufgabe war es, ich sage das immer so flapsig, Bier zu verschenken. Ich habe aber mir mal sagen lassen, das hört man gar nicht so gern, dass ich das so erzähle. Aber es war tatsächlich im Endeffekt meine Aufgabe und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So bin ich reingekommen. Da hatte ich so einen roten Bulli, ich weiß nicht, man kennt den wahrscheinlich, den Wullebus. Und der war immer voller Bier und wenn ich in der Mensa oder irgendwo gehört habe, da ist eine Veranstaltung, da ist ein Event, da ist eine WG-Party, dann war ich immer zur Stelle und habe das Bier vorbeigebracht. Und so bin ich in die Getränkebranche reingerutscht und habe dann Studium zwar noch beendet, aber nie wieder wirklich was anderes gemacht. Mhm.
Studium war Jura?
Jura. Jura habe ich studiert und BWL habe ich auch studiert. Das habe ich auch beendet, das habe ich aber danach gemacht. Also so quasi so neben dem Job dann nochmal. Irgendwann habe ich gedacht, so hey, diese ganzen BWL-Themen fehlen mir irgendwie. Da habe ich quasi das auch nochmal drauf gemacht. Aber Jura, ja, in Tübingen, es war mega geil. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja, und dann warst du sozusagen erstmal beim Bier.
Genau.
Hast das ein paar Jahre gemacht?
Ja, lange, ey. Irgendwann habe ich mir aufgefallen, dass ich ganz knapp an diesem 10-jährigen Geschenkkorb vorbeigeschlittert bin. Ich wäre fast 10 Jahre bei Dinkelacker gewesen und laut Arbeitsvertrag steht mir da ein Geschenkkorb zu. Und den habe ich, glaube ich, um ein Jahr verpasst.
Verdammt, vielleicht kriegst du den ja jetzt nachträglich noch. Jetzt, wenn
das jemand
wenn
hört.
Wenn das jemand hört von Dinkelacker, ja.
Also man kennt meine Adresse in der Brauerei, so viel weiß ich. Das würde mich natürlich freuen, wenn ich das. Aber es wäre dann auch ungerecht gegenüber den anderen. Also das habe ich leider verpasst. Also knapp 10 Jahre war ich bei der Brauerei.
Und danach kam dann direkt schon Unibef?
Nee, oder? Danach bin ich ganz kurz ein Jahr zu Hubert gegangen, Hubert Weinschorle. Ein wunderbares Startup aus Schrobenhausen, das gibt es auch immer noch. Die machen leckere Weinschorlen in Glasflaschen. Das war ein Jahr ungefähr, die ich da war. Und dann habe ich zusammen mit vier Freunden die Unibef gegründet. November 2019 haben wir es gegründet.
Wie kam es denn dazu mit Unibef? Das ist ja ein komplett neuer Ansatz gewesen, den es so in der Getränkebranche noch gar nicht gab. Mhm. Also ich greife jetzt nur mal vorweg, und zwar, dass ihr Trendgetränke auf den Markt bringt im Zusammenhang mit Influencern. Wie kam es dazu, und vor allem, wie hat sich dein Weg mit dem von Patrick Dietz auch gekreuzt?
Stuttgart ist eine kleine Stadt und die Getränkebranche auch. Also, dass man sich, wer Patrick Dietz kennt, der weiß, dass man dass sich seine Wege immer kreuzen werden. Irgendwann mal, wenn man in der Branche unterwegs ist, wird man Patrick irgendwann mal kennenlernen. Und wenn man in derselben Stadt ist, sowieso. Also wir waren oft zusammen feiern, waren einfach privat befreundet, waren auch im Urlaub gemeinsam, hatten einen sehr, sehr gemeinsamen Freundeskreis und haben immer gesagt, irgendwann müsste man eigentlich auch mal was Gemeinsames machen. Da war er noch im damals elterlichen Betrieb tätig bei Dietz. Und ich war damals, als wir uns kennengelernt
haben. Fruchtsäfte.
Dietz Fruchtsäfte, ja. Der einzig relevante Fruchtsaft-Player, soweit ich weiß. und wir waren oft zusammen unterwegs und haben gesagt, hey, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Und zwar zusammen mit eben drei weiteren Freunden, also Patrick Dietz Fruchtsaft, dann Christian Hümann, ein alter Studienfreund hier aus München. Den habe ich gestern besucht. Gestern Abend waren wir bei ihm. Der hat eine Party gemacht. Und Sydney Blum, ein absoluter Top-Gastronom aus Stuttgart, der einer der relevantesten Gastronomieobjekte in Stuttgart für die Schankstelle. Wenn irgendwann mal in Stuttgart ist, dann wird er sie kennen. Da geht man halt abends hin. Also ist der the place to be. Und Steffen Posner. Der ist Mitinhaber von Chimperator. Und Chimperator ist Chimperator ist eine der größten Booking-Agenturen, vor allem spezialisiert auf Deutschrap. Und war unter anderem auch zuständig fürs Booking von Capital Bra. Teilweise.
Also man erkennt schon aus der Gesellschafterstruktur, weil das sind ja auch heute noch die Gesellschafter, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Und zu Christian Hümer vielleicht noch, das ist auch noch der Sohn, glaube ich, vom großen Hümer Wohnwagenhersteller.
Ja.
Also da ist auch ein bisschen Geld von seiner Seite zumindest schon mal dahinter, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. aber da sieht man schon, also diese Gesellschafterstruktur, ich sage jetzt mal, da habt ihr den einen, der auf jeden Fall das Geld hat, den anderen, der das Know-how hat in der Produktion von Getränken.
Also wer soll das sein? Also
wen meinst du jetzt mit dem Know-how?
Weiß ich jetzt nicht genau, wo der plötzlich herkommt. Da gibt's noch einen Sechsten, den ich nicht kenne, oder?
Ich dachte, das wäre der aus diesem einzig relevanten Fruchtsaftunternehmen.
Ja, der hat tatsächlich sehr viel Getränke Know-how.
Genau,
ja.
Und Steffen Posner eben, der über seine Booking-Agentur Kontakt zu den Künstlern, zu Rappern hat.
Ja.
Und welche Rolle hast du dann da eigentlich gespielt?
Ich war auch da. Ja, irgendjemand muss das Ganze ja machen, also die ganze Arbeit machen. Aber ich freue mich auch, dass die vier sich mir erbarmt haben und mich von der Straße geholt haben und verhindert haben, dass ich da rumlunge. Und habe ja auch so durch die paar Jahre bei Dinklage habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Getränkeerfahrung mitgebracht und ein bisschen Markenerfahrung, Markenaufbauerfahrung, Marketingerfahrung. Und ich hoffe, dass ich die einigermaßen sinnstiftend einbringen kann bis heute.
Ja, es sieht ganz so aus, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt einfach nur mal von oben auf das draufschaut, was ihr so alles macht. Wenn du jetzt so die Unibef, ich habe ja davor schon kurz angerissen, ihr vertreibt Trendgetränke oder entwickelt Trendgetränke, bringt die dann mit Influencern zusammen. Aber wir haben damals mal geschrieben, Hitschmiede Unibef, war natürlich ein bisschen angelehnt an euer erstes großes erfolgreiches Produkt, den Bra-Tee. Werden wir nachher auch noch kurz drüber sprechen. Aber wie würdest du jetzt selbst die Unibef beschreiben? Was ist die Unibef?
Na, ich würde mir natürlich niemals anmaßen, den lyrischen Meisterwerken des Inside-Magazins da konträr zu reden. Also Hitschmiede, ja, passt ja irgendwie. Also die Idee hinter der Unibef, also man muss dazu sagen, so eine Unibef, das war ein Startup oder ist ein Startup, ist immer noch ein total junges Unternehmen und junge Unternehmen entwickeln sich. Also die Variante der Unibef von 2019 oder 2020, by the way, ja auch noch ein Corona-Jahr, ist eine ganz andere wie die 22er-Version, wie die 24er-Version, wie die Version jetzt. Wir haben gestartet mit der Idee, Produkte zusammen mit Künstlern zu vermarkten für die Gastronomie. Das war die Idee. Da haben wir gestartet mit einem Getränk, das hieß Wild Columbia. Da erinnerst du dich bestimmt dran.
Ich erinnere mich vor allem an den großen Aufbau auf der Intergastra damals in Stuttgart.
Genau, da haben wir auf der Intergastra haben wir eine Shisha-Bar nachgebaut und haben da auch echt Künstler hingeholt und so. Es war ein Riesending und es lief total cool an. Aber jeder weiß ja, die Intergastra ist im Februar und der Lockdown kam im März. Und deswegen ist das Projekt mehr oder weniger ja erstickt worden, im Keim erstickt worden. Das war sehr, sehr, sehr ambitioniert. Wir hatten da wirklich tolle Erfolge in den ersten paar Wochen, wo ganz viele Bestellungen reinkamen und wir waren echt frohen Mutes, weil Shisha-Bars waren damals im Kommen, gibt's ja immer noch, aber damals waren sie so das Ding und nichts ist so gewachsen wie Shisha-Bars und niemand hat sich so wirklich drum gekümmert. Da gab's einen Player, den gibt's immer noch, Moloko, die haben da sehr viel Raum gewonnen, aber auch Red Bull hat es am Anfang nicht wirklich angegriffen. Niemand hat das so richtig angegriffen. Da haben wir gesagt, geil, das ist eine coole Nische, da kann man gut rein. Die Kunden freuen sich, da kommt nicht jeden Tag irgendwie ein Vertriebler rein. Und das wäre ja die Idee gewesen. Aber ja, Corona hat reingeschissen, würde ich sagen. Also ja. nicht bei allen natürlich und bei uns auch. Und dann hat sich selbst komplett gewandelt. Dann haben wir gesagt, okay, was machst du jetzt? Wir waren ja noch super jung, das heißt, man konnte es einfach drehen. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt LEH-Produkte. Und im Nachgang muss man natürlich sagen, zum Glück, ist ein ganz anderer Hebel, ist ein ganz anderes Geschäft, geht da um ganz andere Mengen. Und dann haben wir Brattee entwickelt. Genau.
Habt ihr Brattee, also weil der Name ist ja schon angelehnt an Capital Bra.
Ah, jetzt.
Jetzt, ja?
Ich sag's, das heißt Brattee, Bruder.
Ja, stimmt. War damals schon, bevor ihr das gemacht habt sozusagen, hattet ihr den Draht zu ihm schon und habt gesagt, wir würden das gerne mit dir machen oder habt ihr gesagt, wir gehen mal voll ins Risiko, machen ein Produkt und versuchen dann ihn davon zu überzeugen?
Also eher zweiteres. Also wir wussten, dass er generell Interesse hat, einen Eistee zu machen. Der hatte ja damals schon seine Pizza draußen, Gangsterella, die er mit dem Universal und Freiberger gemacht hat, mit dem wundervollen Philipp Zweets von Universal, wenn mich nicht alles täuscht. Und die lief ja gut. Nur aus unserer Sicht war eine Pizza einfach das falsche Produkt, weil Kids gehen jetzt nicht in den Supermarkt und kaufen sich Tiefkühlpizzen. Zumindest nicht jeden Tag. Und dann konnten wir ihn, das hat er auch so gesehen, deswegen hat er so mit dem Gedanken gespielt, einen Eistee zu bringen. Das wussten wir, deswegen haben wir es fertig entwickelt, Design entwickelt. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach Berlin gefahren und haben uns da in so einem ganz schicken Berliner Hochhaus irgendwo in Mitte, keine Ahnung, 40. Stock gefühlt, getroffen in so einem Glaskasten, stellt man sich gar nicht so vor, ne? Wenn man so irgendwie so mit Deutschrappern, hätte man sich irgendwie anders vor, aber es war wirklich so ganz clean, einfach so halt Büroatmosphäre. Und haben ihm das Projekt vorgestellt und hat gesagt, ja, okay, finde ich total geil. Fand die Verpackung total geil. Und dann war er hooked.
Verpackung war damals Elopack.
Es war ein Elopack 075 Milliliter. Da gab's, wir haben dummerweise hinten drauf 750 ml geschrieben. Allerdings haben wir ml groß geschrieben. Was uns dann auch angekreidet wurde, weil ml klein heißt Milliliter, ml groß heißt Megaliter. Und da waren wir natürlich in einer Verbrauchertäuschung, weil wir natürlich den Verbrauchern suggeriert haben, dass sie da 750 Millionen Liter in dieser Packung haben. Und viele Verbraucher sind natürlich total enttäuscht gewesen, als sie daheim festgestellt haben.
Verständlich, ja.
Stimmt nicht, es sind nur 750 Milliliter. Und die Verwarnung der Verbraucherschutzbehörde oder des Lebensmittelamtes haben wir dann natürlich postwendend bekommen und mussten das korrigieren.
Jetzt habt ihr mit Capital Bra, war zu der Zeit der aufstrebende Gangster-Rapper in Deutschland. Ich glaube, der war so Mitte 20 zu der Zeit, wo ihr das mit ihm gestartet habt. Hat man natürlich in dem Alter generell schon einige Flausen im Kopf. Als Gangster-Rapper vielleicht dann auch noch mal etwas mehr und etwas extrovertierter. Wie sehr hast du in der Zeit, als Brattee das große Produkt war, geschwitzt, dass da nicht mal irgendwie irgendein Skandal aufkommt oder irgendwas, was eure Marke jetzt negativ beeinflussen könnte?
Also so richtig geschwitzt hat man da eigentlich nicht mal. Ehrlich gesagt war das so, das war einkalkuliert. Also es ist ja völlig klar, man kannte den ja davor und man hat ihn sich auch angeschaut und es ist jetzt völlig klar, dass der nicht irgendwie komplett, wie sagt man, brandsafe ist. Natürlich nicht. Aber das ist ein 22, 23-jähriger Familienvater damals gewesen. Genauso jetzt, also jetzt ist er ein bisschen älter. Der damals schon eine auch öffentlich bekannte Drogenvergangenheit hatte. Das heißt, das ist ein kalkulierbares Risiko, du weißt, was passiert. Dass da schlimmere Dinge passieren, das hatte ich, also habe ich mir nie gedacht, habe ich mir auch immer gedacht, so hey, ja klar, das kann immer passieren, so, aber man hat ihn ja auch kennengelernt, du sitzt da mit dem im Raum, du merkst, wie der redet, du merkst, wie der agiert, und dann waren wir uns in dem Bereich schon relativ sicher. Wir sind dann schon nochmal ins Schwitzen geraten, da gab's, ich glaube, jetzt kriege ich es nicht mehr richtig ganz zusammen, aber Der Rapper-Kollege, mit dem er sehr, sehr erfolgreich war, Samra, der hat zu der Zeit einen Gin rausgebracht.
Ja, mit Papst und Richards, ne? Also der Behrensen.
Mit Behrensen, genau, ja. Und da ist dann, glaube ich, jetzt bin ich bitte, das ist schon echt lange her, und nachher gibt es dann wieder, die ganzen Zuschauer werden dann sagen, das stimmt nicht, das war eine Woche später, blablabla, keine Ahnung. Also irgendwo so in der Phase gab es dann die Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegenüber einer Influencerin oder einer jungen Frau. Und das hat, glaube ich, oder das hat dazu geführt, dass das Produkt nie auf den Markt kam. Ich glaube, es war schon produziert.
Genau, es war schon produziert, ja,
absolut.
Es
hat einen brutalen finanziellen Schaden hinterlassen. Und Kapi und der waren zusammen im Studio und haben zusammen eine Aufnahme gemacht. Natürlich habe ich da auch geschwitzt, weil ich gedacht habe, ja, keine Ahnung, war der da im Raum, war der da dabei, hat der da was gemacht? Du weißt es ja nicht so ganz genau. Aber es hat sich herausgestellt, das nicht, ja. Also sowas kann natürlich passieren, aber das kann dir immer passieren. Weißt du, wenn du als Haribo Thomas Gottschalk buchst oder so, ja, es kann halt passieren, dass ein Testimonial, das sind halt Menschen. Und das Risiko gehst du ein. Natürlich ist Haribo nicht so verbunden mit Thomas Gottschalk wie wir. Ja, genau. Das weiß ich auch, klar, da ist das Risiko schlicht und ergreifend höher, ja.
Ja, ihr habt ja gesagt, glaube ich, damals, wenn ich mich richtig erinnere, als ihr an den Start gegangen seid mit dem Brati, dass da irgendwie 6 Millionen Vorbestellungen da waren. Ihr hattet noch gar nichts produziert sozusagen. 6 Millionen Vorbestellungen wollte der LEH schon haben, Kaufland und so weiter. Wie seid ihr damit umgegangen? Das ist ja schon ein gewaltiger Druck.
Ich kann die ganze Zeit, ehrlich gesagt, retrospektiv nichts anderes bezeichnen als einen großen Rausch. Wir kamen auf den Markt damit, oder wir haben das Projekt gehabt, wir haben den Vertrieb gemacht, wir haben mit den Einkäufern gesprochen, einige Einkäufer haben gesagt, okay, das ist eine gute Idee, andere Einkäufer haben gesagt, ich muss mal meine Praktikantin fragen, wer dieser Typ ist. Und wiederum andere haben gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin Fan von den Rolling Stones, ich kenne den Typ nicht. Und das hat natürlich dann fängst du an mit einem neuen Produkt und du gehst ins Forecasting und Startups, die produzieren ja nicht 6 Millionen, was produzierst du als Startup? 100.000, vielleicht 200.000. Und dann wird es immer mehr so, wo wir hochgerechnet haben, also wir hatten, ich glaube, es ist nicht ganz korrekt, dass wir wirklich gleich 6 Millionen Vorbestellungen hatten, aber wir haben halt ausgerechnet, okay, in den nächsten 2-3 Monaten werden wir 6 Millionen brauchen. Und die haben wir dann produziert und ich weiß wirklich, wir haben da nächtelang drüber diskutiert, hauptsächlich Patrick, ich und Rebecca auch.
Rebecca Leixenring nur ganz kurz mal eingeschoben. Das ist jetzt mittlerweile deine Co-Geschäftsführerin. Die hat den Patrick rausgedrängt.
Die hat lange genug an Patricks Stuhl gesägt, bis er dann nicht zusammengebrochen ist und ist jetzt Geschäftsführerin. Wenn man ganz ehrlich ist, ist sie das eigentlich schon immer gewesen. Sie ist von Tag 1 bei der Uniwerf dabei und hat die Firma begleitet und geführt wie ihre eigene. So, und irgendwann mal jetzt, aber dazu kommen wir, können wir ja auch noch gerne kommen. Jetzt ist sie auf jeden Fall Geschäftsführerin und da saßen Patrick, Rebecca und ich wirklich nächtelang zusammen und haben durchgerechnet und wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil das sind ja Mengen, wenn du da, wenn es die Tafel reißt oder so, das hätte uns, dann wären wir einfach nach einem Jahr wieder pleite gewesen und das wäre schon, ja, wär blöd. Aber es hat sehr gut funktioniert und dann kamen dann auch noch die Lebensmittelketten dazu, die LEH-Ketten dazu, die von vornherein gesagt haben, die machen nicht mit und natürlich mit einem enormen Druck, dass wir wollen das in einer Woche, ich erinnere mich da an, Telefonate, wirst du angeschrien, dass die Ware jetzt kommen soll und wir hatten das alles auf Excel-Tabellen und die Excel-Tabelle war immer so, dass wir geguckt haben, wann kommt die Ware und die Excel-Tabelle wurde immer breiter, immer breiter, immer breiter, immer breiter, dass wir so wirklich LKW für LKW verteilen mussten. Das ist für jeden, der in der Getränkebranche ist, wahrscheinlich für jeden in jeder Branche, der wird es nachvollziehen, sowas hast du nicht, so eine Situation, dass alle wollen dein Produkt, alle. Es war wirklich geisteskrank. Wir mussten Bildschirme kaufen, die breiter waren, also die haben wir bis heute noch, die stehen im Büro rum. Die sind so Zockerbildschirme. Die denken auch immer alle, wir sind irgendwie so eine Gaming-Klitsche, wenn man bei uns zu Besuch kommt. Weil wir das immer breiter machen mussten und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr und dann wurde es wirklich zum Problem mit dem Sourcing, weil Tee ist ja ein nachwachsender Rohstoff, du kannst ja nicht einfach sagen, ich brauche jetzt, es gibt halt nicht unbegrenzt Tee und da haben wir jeden Tee zusammengekauft, es war hauptsächlich Patrick, der hat sich darum gekümmert und hat auch nächtelang irgendwie versucht, Produkt herzubekommen, Ware herzubekommen, Elopack herzubekommen, weil dieser Hype immer weiterging. Und natürlich war uns auch klar, dass er irgendwann endet und dass es wieder irgendwann mal runtergeht. Aber du weißt ja nie wann.
Genau, jetzt, man weiß nicht wann, aber wann war denn der Zeitpunkt? Also es war ein wahnsinniger Hype. Ihr seid auf einer riesen Welle geritten. Alle haben sich gedacht, Irrsinn, was ihr da aufgebaut habt. Du hattest schon immer gewusst, das weiß ich aus älteren Gesprächen, irgendwann bricht so eine Welle natürlich dann ein. Wann war es soweit und von welchen Absatzmengen haben wir im Peak oder sprechen wir eigentlich im Peak von
Also wir Party? Haben im ersten Jahr um die 60 Millionen Einheiten verkauft. Und das erste Jahr war bei uns aber kein ganzes Jahr. Wir haben im April ja angefangen. oder ja, März angefangen. Und da haben wir 60 Millionen Einheiten verkauft. Und man hat aber schon gesehen gegen Ende des Jahres, dass es schon deutlich runtergeht. Ist ja auch klar, du siehst da ja Bilder von Fans von Kapi, die wirklich Einkaufswagen voll die Dinger da rausgezogen haben. Da standen im Supermarkt du erinnerst dich sicher an diese Toilettenpapier-Rationierungen während Corona, das stand da auch bei Brate, so nur in handelsüblichen Mengen abzugeben oder maximal 2 pro Kunde oder so. Das war schon mega krass, aber dir ist ja klar, wenn du so ein Bild siehst, naja, dieser Typ, der das macht, der wird das nicht für immer machen. Der wird jetzt nicht jede Woche hingehen und einen Einkaufswagen voller Eis hier kaufen. Das heißt, du kannst es dir schon hochrechnen. Und das wurde dann so gegen Ende des Jahres. Kapi hat dann auch deutlich weniger gemacht an Promo, an Werbung. Und dann hat sich der Hype natürlich komplett wieder normalisiert. Und dann ist es runtergegangen, hat so ein Tal gefunden und ist dann auch ein bisschen konstant geblieben. Man ist dann doch einfach konstant immer weiter runtergegangen.
Ist Brate heute noch zu kaufen? Kann man das noch kaufen?
Kann man noch kaufen. Ist jetzt nicht unser absolutes Top-Produkt. Aber es gibt es noch. Also wir produzieren das noch, wir haben noch Kunden dafür. Ja, es sind natürlich nicht mehr die Mengen, die es mal waren.
Und aber ist ja mittlerweile eigentlich von Capital Bra komplett losgelöst. Ne?
Das ja, also Kapi hat das Ding groß gemacht, wird deswegen auch immer seinen fairen Share davon kriegen und macht aber dazu eigentlich gar nichts mehr. Das heißt aber halt immer noch Brate, also für die meisten Leute ist es schon noch mit ihm verbunden.
Ihr habt ja dann sogar die Marke mal zwischendurch, ich glaube vor 2 Jahren war das vielleicht oder sowas, mit Katja Krasavice aufgeladen, ja, sage ich jetzt. War das so ein Versuch, nochmal irgendwie
ja,
das Ganze anzuschieben?
Ja, war's. Also es ist total schön, weißt du, ich habe das so oft, gerade auf so coolen Events, wie wenn ihr habt ja euren Kongress oder man hat ja immer wieder die schöne Möglichkeit zum Branchenaustausch. Und gerade in der Zeit, wo es so hochging, habe ich auch viel gehört, so, ja, ist doch nur ein Hype und da ist doch nichts dahinter und so. Ja, das stimmt so, aber die Häme, die einem da natürlich teilweise entgegengeschlagen ist, die ist völlig berechtigt. Klar, wenn das hochgeht, dann geht es auch wieder runter und dass man sich da irgendwo auch drüber unterhält, ist ja völlig legitim. Wenn du von vornherein sagst, naja, es kann ja ein Geschäftsmodell sein, dass du sagst, wir machen Hype-Produkte. Wenn ich jedes Jahr einen Brate rausballer, der heißt aber nächstes Jahr nicht mehr Brate, ja, dann habe ich ein geiles Geschäftsmodell. Also natürlich, vor allem in der Getränkebranche, alle sagen so, ja, aber das ist doch nicht langfristig, ist da doch kein Gehalt. Ja, das stimmt. Absolut. Dieses Geschäftsmodell, das haben wir nicht gewusst, weil wir haben ja auch gedacht, okay, vielleicht kann man es etablieren, vielleicht geht's auch wirklich, aber wir haben es nicht geschafft. Könnte rein theoretisch sein. Ich finde, mit Gönnergy sieht man derzeit, dass solche Geschäftsmodelle auch langfristig funktionieren können.
Das ist ein Energy Drink von Montana Black. Ein Streamer sozusagen, auch daher.
Also einer der größten Streamer überhaupt, ein Influencer, der hat das Produkt rausgebracht. Und der macht das Team von Gönnergy. Ich habe da also absoluten größten Respekt, die machen das sensationell. Aber es ist ein elementarer Unterschied, den zu unseren ersten, ich meine, wir waren halt die Ersten, wir waren First Mover. Wir haben Dinge probiert, Dinge haben funktioniert, Dinge haben nicht funktioniert. Wir haben wahnsinnig viel Geld investiert in Festival-Marketing. Hm. Festivals, auf denen Kapi hätte auftreten sollen. Er kam aber gar nicht. Das ist halt ein Thema. Und was er wirklich, wirklich, wirklich macht, also Montana Black, ist, jedenfalls von außen, ich habe keine Insights, ist jetzt nicht so, dass ich mich mit dem Team irgendwie, ich habe leider nicht das Glück, dass wir uns regelmäßig austauschen, das würde ich sehr gerne machen, also wenn Sie das sehen, call me. Aber die nehmen nicht alles Geld raus, sondern investieren. Das war in unserem Geschäftsmodell ein bisschen anders. Also wir hatten kein Geld, um da in die Marke zu investieren. Ja. Die investieren in diese Marke. Die machen Marketingaktionen mit anderen Influencern. Die verschenken Autos, die verschenken Roller, die machen Reisen, die machen jeden Tag 2 Gewinnspiele oder was auch immer. Die machen tolle Dinge und füllen diese Marke mit Leben. Die bringen neue Sorten. Und Montana Black selber pusht das Ding jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Egal, wo der hingeht, sorgt er dafür, dass es da auch gibt. Und er denkt da unternehmerisch. Und das ist super, wie der das macht. Ist bei Brate nicht gelungen. Wir haben ja auch weitere Produkte und es ist eine Evolutionsstufe. Die nächsten Produkte wurden schon schlauer. Die übernächsten Produkte wurden noch schlauer. Aktuelle Produkte sind wieder ganz anders aufgebaut und funktionieren wieder ganz anders. Mhm. Also es ist ein Learning. Wir haben ja keine Blaupause gehabt. Mhm. Und deswegen ist es so zu sagen, ja, okay, Brate ist halt hochgegangen und wieder runter. Ja, stimmt.
Kann man denn eigentlich beim Brate, nur mal um das Thema dann abzuschließen, sagen, wo der sich so eingependelt hat, wie viel Liter da jetzt noch oder Einheiten Elopacks da jetzt im Jahr noch verkauft werden?
Also wenn man rechnet, dass eine Packung 750 Millionen Liter Inhalt hat, dann ist es recht viel.
Wir wollten die kleinen Modelle so.
Ja, also ich würde sagen, dass wir irgendwo im niedrigstelligen Millionenbereich sind.
Hm. Ja. Und ihr habt dann in der Zeit, als ihr gemerkt habt, Brattee, das läuft jetzt so langsam aus, ja, das ist jetzt vielleicht eine Love Brand oder wie auch immer man das bezeichnen mag.
Nicht so.
Nein, okay. Also es ist so eine Restrampe.
Auch nicht so.
Da habt ihr ja schon längst im Hintergrund natürlich an anderen Produkten gearbeitet.
Ja.
Also an wie vielen Produkten arbeitet ihr eigentlich immer so parallel, weil nicht alles wird sich durchsetzen. Also es wird ja auch immer irgendwie Sachen geben, die werden wieder verworfen, weil
genau, aus
welchen Gründen auch immer ihr schon dann wisst, das wird nicht funktionieren.
Also wenn wir dran arbeiten, wissen wir es nicht, sonst würden wir aufhören. Aber wir arbeiten eigentlich meistens an 2, 3 Projekten, haben auch da für uns mittlerweile über jetzt das Learning, das Projekt, wo wir sagen, ja, das ist ein klares Drop-Produkt, wo wir sagen, okay, das wird es jetzt ein Jahr geben, vielleicht wird es auch 2 Jahre geben, aber das wird nichts Langfristiges. Und mittlerweile arbeiten oder haben wir auch an Projekten gearbeitet, wo wir sagen, das wird lange gehen, das wird es lange geben. Da bauen wir eine Brand auf. Das haben wir auch. Also 2 bis 3 Projekte, die wir ungefähr kapazitär schaffen pro Jahr.
VitaVate war ja sozusagen nach Brattee, würde ich jetzt mal in meiner Wahrnehmung zumindest behaupten, das nächste erfolgreiche oder einigermaßen erfolgreiche Produkt, was auch gar nicht mehr so sehr, da stecken zwar auch irgendwie so Streamer dahinter, deren Namen ich jetzt Elias Nährlich, glaube ich, war da dabei und dann noch 2 andere Jungs.
Sydney und Willi.
Genau. Das war aber schon gar nicht mehr so sehr auf die Jungs eben fixiert, sondern die haben da so ein bisschen am Anfang den Push gegeben, damit da was passiert, auch über eben die Social-Media-Kanäle. Aber am Ende, das steht ja jetzt auch, sieht man so in den Regalen des LEHs drinstehen, aber eigentlich ist jetzt da keine Wahrnehmung, okay, das ist jetzt ein Influencer-Produkt, würde ich jetzt
was genau, so sagen. Genau, also das ist ja das, was ich meinte mit der Evolutionsstufen. Also mit Brattee, das Ding heißt Brattee, da hinten ist sein Gesicht drauf und so weiter. Das ist ja voll auf die Fresse in einem Promo-Produkt oder in Merch. Das ist ja eigentlich ein Merch. Das hat ja keinen Mehrwert gegenüber jedem anderen Eistee, sondern das ist halt der einzige Mehrwert ist, dass du dich damit identifizieren kannst und dann kannst du es, ich trinke das Produkt von Kapi. VitaVet ist eine Stufe weiter. Da steckt kein Influencer im Namen, da ist kein Influencer auf der Verpackung drauf. Also schlauer geworden, würde ich mal sagen. Oder haben wir gesagt, okay, da haben wir viel gelernt. Und ja, VitaVet ist positioniert als Vitaminwasser. Die Jungs haben das vor allem in den ersten Jahren extrem gepusht. Die Jungs sind mittlerweile raus aus dem Vermarktungsthemen. Das machen wir jetzt quasi mittlerweile alleine. Sie lieben VitaVet immer noch. Sie sind auch noch beteiligt auf ihre Art und Weise. Und pushen es hier und da, indem sie es auch noch trinken. Sie trinken es auch, ich sehe es, weil sie immer wieder anfordern, dass wir neue Ware schicken. Aber sie sind jetzt nicht mehr so die Frontzugpferde. Und ja, das funktioniert deswegen, weil viele, viele Kunden VitaVet nicht über die Jungs kennengelernt haben, sondern halt auf eine andere Art und Weise, wie man halt Produkte kennenlernt. Und mal sehen, ob man VitaVet langfristig als funktionierende Marke etablieren kann. Das wird jetzt zu beweisen sein.
Ist ja ein funktionales Wasser sozusagen.
Genau, ja. Es ist ein Wasser mit Geschmack. Ja, funktionales Wasser, Vitaminwasser, ja.
Ja.
Aber halt, wenn man, es gibt ja auch andere Vitaminwasser, es ist halt wirklich ein Vitaminwasser. Es ist keine, also wenn du jetzt Vitamin Well anschaust, ist mehr oder weniger ein Limo. Ist überhaupt nicht, also ich mag Vitamin Well, aber es ist halt auch gezuckert oder es gibt es auch mit Süßstoffen. Das hat es bei VitaVet nicht.
Auf ein Glas, der Inside-Podcast. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung zu hören sein. Platzieren Sie Ihre Produktvorstellungen bei uns im Podcast und richten Sie Ihre Botschaft direkt an die Zielgruppe. Und das alles für wenig Geld, direkt und emotional. Sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an unsere Anzeigenabteilung. Die Kontaktdaten gibt's in den Shownotes.
Dann seid ihr in eurer Evolutionsstufe sozusagen nochmal weiter nach oben geklettert. Und ich habe jetzt da sicher einiges übersprungen, was ihr in der Zwischenzeit schon angeschoben habt. Oder
du hast die Fails, du hast die Fails übersprungen.
Ja, die Fails, die kommen wir nachher noch.
Ach so,
die Fails,
okay,
kommen wir
nachher noch. Das sollte man nämlich nie tun.
Nein, das sollte man definitiv nicht tun, so vor allem nicht als Unternehmer. Mhm. Nee, aber jetzt habt ihr ein ganz, also was heißt ganz neues, ist auch nicht mehr. Das, glaube ich, war im vergangenen Sommer 2025 sowas. Sommer,
ja, 10, 11 Monate sind wir jetzt.
Ja, ja. Ja. Ja.
Im August kam raus.
Genau, und zwar mit Superpop.
Genau.
Und das ist ja eine Darmlimo, sagen wir so schön bei Inside. Das ist, ja, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich aus unternehmerischer Sicht, würde man keine Darmlimo so vermarkten wollen, sondern deswegen habt ihr ja auch den wunderbaren Namen Superpop gewählt. Da stecken ja Dinge dahinter, die in den USA vor allem so stattfinden. Da kannst du mal kurz sagen, warum der Name Superpop und ja, warum diese Kategorie jetzt auf einmal?
Also in Amerika wird ja jeder in der Getränkebranche, der über den Tellerrand hinaus guckt, mitbekommen haben, dass es Olipop und Poppy gibt und auch noch weitere Limonaden, die sich auf Ballaststoffe fokussiert haben. Ballaststoffe ist ist leider was, was wir in Deutschland oder in der westlichen Ernährung zu wenig zu uns nehmen. Man braucht ungefähr 30 Gramm oder man sollte ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Wir nehmen mit der Nahrungsaufnahme, die wir haben, ungefähr 23 Gramm so durchschnittlich zu uns. Und Ballaststoffe sind für wahnsinnig viele Dinge wichtig, die allerdings den Rahmen des Podcasts sprengen würden. Und das soll ja auch kein Gesundheitspodcast sein. Deswegen sollte man das einfach mal nachgucken.
Dabei hättest du aber schon die perfekte Kleidung an, ne?
So. Weil ich so Arzt, weil ich aussehe wieder wie ein Arzt. Ja, das stimmt. Diese Produkte in den Staaten haben sensationell eingeschlagen, performen dort brutal. Der Erfolg zeigt sich auch darin, dass Pepsi groß eingestiegen ist und Poppy gekauft hat. Ich glaube, die Zahlen sind immer zwischen 1,7 und 2 Milliarden, also sind schon richtig reingegangen. Und in Deutschland gab es diese Kategorie in der Form nicht. Und dann haben wir das haben wir gesehen, haben angefangen zu entwickeln. Das ist relativ kompliziert zu entwickeln. Also du kannst jetzt nicht irgendwie bei einem Aromastoffhersteller anrufen und sagen, mach mir nochmal einen Eistee. Das ist einfacher. Wir haben auch Apfelessig drin. Das heißt, es ist recht komplex im Aufbau. Wir haben Postbiotika drin. Man kennt ja Probiotika und Präbiotika. Und Postbiotika ist quasi abgestorbene Bakterienkulturen oder inaktivierte, sagt man korrekt. Also es ist ein funktionales Produkt, relativ smartes Produkt. Und das haben wir im August rausgebracht. Und deswegen heißt es auch Super Pop, weil Oli Pop, weil Poppy diese Popsicles in Amerika groß geworden sind. Und wir haben uns gedacht, was machen wir jetzt mit dem Namen? Nennen wir es ganz generisch irgendwie cooler Name halt? Oder nehmen wir das Pop mit? Und wir haben uns dafür entschieden, das mitzunehmen, weil die Gattung so oder so brutal erklärungsbedürftig ist. Mhm. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir den Wind aus den Staaten mit, weil einige Leute kennen das ja aus den Staaten und wissen, okay, das ist dann wohl sowas wie. Und gab es auch in der Diskussion natürlich andere Meinungen, die gesagt haben, wenn die schon Pop heißen, warum heißen wir Pop? Aber ja, da haben wir die Aufklärungsarbeit, die dort geleistet wurde, so ein bisschen mitnehmen wollen.
Das ist jetzt sozusagen eine gesunde Limo soll es sein. Du sagst gerne Spaßgetränk dazu.
Ich sag Spaßgetränk.
Ja, ist es nicht auch gefährlich mit diesen ganzen Health Claims und so?
Dir wird aufgefallen sein, dass du gesunde Limo sagst und nicht ich. Also es ist wahnsinnig kompliziert mit den Health Claims und auch an vielen Stellen wirklich, wirklich ärgerlich, weil die Health Claims dir ja nur erlauben, genau das zu sagen, was in dieser Health Claim Verordnung steht. Es geht nicht darum, ob es fachlich richtig ist oder inhaltlich richtig ist. Und du kannst auch, keine Ahnung, da gibt es einen Claim, ich weiß ja, leider weiß ich die Claims auch nicht, aber das ist, was man kennt, die Dinger ja, dann ist es, trägt zur Erhalt deiner Knochen bei. Ja, da freut sich natürlich das Marketingherz, Mann, zur Erhalt deiner Knochen bei, da hole ich die Leute aber von der Couch, das schreibe ich jetzt auf ein Plakat und sage, trink die Limo, das erhält deine Knochen. Und dann sagst du, okay, wenn ich die nicht trinke, dann verschwinden meine Knochen. Also das ist wahnsinnig schwierig, damit zu arbeiten. Und diese Liste ist halt abschließend und die ist jetzt auch nicht irgendwie, die wird ja nicht täglich aktualisiert, also die ist auch nicht auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung. Und wenn du da was ändern möchtest, wenn du das reinhaben willst, dauert das ewig lang, es kostet brutales Geld. Also ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber es kostet brutales Geld, du musst es auch noch mit Studien untermauern, die du selber machst und so. Also es ist gar nicht so einfach. Vielleicht gibt es da ja große Player, die jetzt neulich auch in den Getränkebusiness eingestiegen sind, die sich das leisten können und Ballaststoffe, die Claims für Ballaststoffe erweitern können. Keine Ahnung.
Wie meinst du es genau?
Aber weiß nicht, da gibt es Leute aus Zypern, die vielleicht irgendwie die Möglichkeiten haben. More Nutrition ist ja auch in diese Gattung reingegangen und die hätten, glaube ich, die Power und die machen auch viel Werbung in die Richtung. Ich glaube, weiß jetzt nicht, ob die sich Health Claim konform verhalten, aber ich freue mich ehrlich gesagt, wenn sie es nicht tun, weil es ist eine gute Sache und dafür Werbung zu machen ist okay. Du verkaufst ja nicht irgendwie eine gezuckerte Limonade und sagst, die sei gesund, sondern du versuchst ja wirklich eine bessere Alternative zu bauen. Aber ja, Health Claims machen es echt schwer, da ordentlich und auch korrekt und juristisch richtig und sauber Werbung zu machen für die Produkte.
Die Werbung müsst ihr aber jetzt generell sowieso nicht direkt machen, sondern ihr habt euch ja dazu eine ganz bekannte oder wahrscheinlich die bekannteste Fitness-Influencerin Deutschlands ins Boot geholt. Kannst du vielleicht da mal kurz sagen, wie kam es dazu? Also habt ihr gesagt, wir wollen so eine, in Anführungszeichen, gesunde Limonade, eine Darmlimo eben mit Ballaststoffen, mit Apfelessig, mit den Postbiotikern auf den Markt bringen und suchen uns jetzt dazu jemanden? Oder war das irgendwie anders in der Entwicklung, dass...
Ja, also du meinst natürlich Pamela Reif. Ich würde sie übrigens, witziger jetzt, wo ich sie kenne, ich würde sie nicht Fitness-Influencerin nennen, sondern tatsächlich Unternehmerin. Also die ist weit, weit, weit mehr als eine Influencerin. Gestern hatte sie übrigens Geburtstag.
Alles Gute nachträglich.
Sie hat hier in München gefeiert. Und wir haben natürlich ein Produkt da, das, wie du ja weißt, erklärungsbedürftig ist. Und natürlich ist es so ein bisschen auch unsere Spezialität, zu sagen, wie nutzen wir Reichweiten und mit wem könnte man das tun. Und wir hatten gar nicht vor, dass wir da einen Influencer mit reinholen oder jemand oder eine Unternehmerin, jemand mit Reichweite. Aber wir haben mit dem Management, mit dem Geschäftspartner von Pam an anderer Stelle zusammengearbeitet. Und so hat Pam mitbekommen, dass wir das machen und fand es wahnsinnig spannend. Und so gab es erste Gespräche und hat gesagt, hey, ich würde einfach ganz gerne investieren. Und wäre da gern mit an Bord.
Und das ist ja ganz kurz, wenn ich da nur reingrätsche. Das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zum Brattee.
Genau.
Weil jetzt ist ja auch tatsächlich Pamela Reif ist investiert in dem ganzen Produkt in der GmbH, die Superpop GmbH, die ihr dafür gegründet habt.
Genau.
Und sie hält, glaube ich, 10% Anteile. Dann hat ihr Management, glaube ich, noch einen geringen Anteil.
Ja.
Der Rest liegt bei euch. Also das ist auf jeden Fall der große Unterschied jetzt auch mal zu
Brattee. Ja, also fachlich gesehen, das ist nicht ihr Management, sondern das Ali ist ein Geschäftspartner von ihr. Die haben eine Firma zusammen. Und das ist, deswegen verwechseln das viele, das ist eine Managementagentur, die viele Künstler managen. Aber Pam managt sich selbst. Und Ali ist ihr sehr, sehr enger Vertrauter und Geschäftspartner. Und der hat auch Anteile, aber nicht einfach so, sondern auch der leistet viel und unterstützt uns echt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Alles Marketing-Thema, also er macht jetzt nicht die Produktion für uns und sie auch. Und wir haben einen ganz engen, wirklich, wirklich, ich würde einfach nichts sagen, ne, wenn es nicht so wäre, aber man kann wirklich sagen, es ist ein toller Austausch, der einmal die Woche stattfindet und auf Augenhöhe und sie challenged viel von dem, was wir machen im Marketing. Sie kennt sich natürlich wahnsinnig gut aus mit Influencern, mit Preisen, mit was funktioniert, welche Mechaniken funktionieren und hinterfragt das sehr, sehr kritisch und gibt neue Impulse, neue Ideen. Also die ist wirklich einfach ein ganz normaler Investor an der Stelle für uns. Ja, klar, sie hat Reichweite und ja, die Reichweite hilft uns auch an vielen Stellen, aber sie macht nicht, also ich glaube, wir sind so bei einem Post im Quartal.
Ja, ich sehe dich häufiger mit deinem Gesicht irgendwie auf einem Social-Media-Kanal als die Pamela tatsächlich
mit dem Produkt. Das stimmt. Also das ist genau, aber was du auch sagtest und auch was ich meinte mit Evolution, das ist auch nicht ihr Produkt. So, das ist unser Produkt, wir haben das auf den Markt gebracht, wir sind die Gründer, wir stellen uns auch kein Problem mit uns vor die Kamera zu stellen und die Geschichte von Superpop zu erzählen. Sie ist eine der Investoren, die dankenswerterweise eine extrem große Reichweite hat und deswegen auch ihr Investment pusht. Und das hat zur Folge, dass auf den Events, wo sie ist, unsere Produkte sind und dass sie bei ihrem Geburtstag unsere Produkte hat, das hilft uns wahnsinnig. Aber es ist wirklich mittlerweile ein kleiner Mosaikstein in unserem Marketingportfolio.
Wie weit hat sie das Produkt denn schon gepusht? Jetzt nach einem Jahr, knapp 11 Monate, sagst du, seid ihr damit draußen. Was kann man denn da so für eine Jahresbilanz ziehen?
Ich kenne dich ja, du meinst ja Zahlen. Ne? Du meinst ja nicht mit, ich kann jetzt nicht antworten, ja, ist gut.
Nee, das wäre jetzt nicht so gut.
Also kann man ja alles einsehen. Wir sind so ungefähr jetzt bei, ich würde mal sagen, jetzt ist es, der Monat ist ja noch nicht durch, aber ich würde mal sagen, nur um die 7 bis 8 Millionen Einheiten dürften wir verkauft haben.
Also bei der Einheit sprechen wir von einer 0,33er Dose.
Da reden wir von 330 Millionen Liter pro Dose. Ja, da sprechen wir von Dosen. Wir haben 0,3er Dosen. Und davon haben wir jetzt wie gesagt, so 8 Millionen, ein bisschen mehr verkauft.
Ja. Und damit seid ihr auch eigentlich flächendeckend so im LEH drin und in den Drogeriemärkten vor allem. Ne?
Wir sind in Drogeriemärkten, LEH, klar, Rewe, Edeka, DM, Müller. Wir sind aber auch in der Metro. Wir haben jetzt angefangen, Spar, Österreich, Billa, Österreich, die Coop in der Schweiz. Also es ist einfach flächendeckend vertreten, ja. Das ist echt, das ist wirklich, wir sind, ich würde behaupten, wir sind auch Marktführer. Das weiß ich aber nicht ganz genau, weil Morphisi mit Dampf da reingeht gerade, auch tolle, also krasse Budgets hat. Von außen ist es natürlich, also für uns ist es natürlich schmerzlich, aber andererseits freue ich mich auch, weil die Kollegen von Morphisi machen das Thema größer und schärfen das Bewusstsein für Ballaststoffdrinks und ihr Produkt hat einen anderen Ansatz. Also ihr Produkt ist irgendwie, ja, hat keinen Apfelessig zum Beispiel drin, ist deswegen vom Geschmack schmeckt es irgendwie wie eine Fanta. Unsere schmeckt spezieller. Was ich persönlich natürlich geil finde, weil ich finde, dass wenn man eine neue Kategorie hat, dann soll die auch neu schmecken. Mhm. Aber das ist meine Meinung und es gibt auch Leute, die sehen das natürlich anders. Ich nehme an, das Entwicklungsteam von Christian Wolf sieht das anders. Aber die drücken gerade rein. Aber ich glaube, dass wir noch Marktführer sind und wir sind auch irgendwie bestverkaufte Limonade bei DM und das läuft wirklich krass. Wir
haben also Eigenmarke ausgeklammert.
Eigenmarke natürlich immer ausgeklammert und Kokosnusswasser auch. Ich habe gleich Limonade. da sind wir echt happy mit, weil du weißt ja nicht, weißt du gehst neu in den Markt rein, du weißt ja nicht, wollen die Leute das überhaupt? Sind wir zu früh? Ist es ein hart seltsamer Moment?
Mhm. Ja, das wäre ganz schlimm.
Das wäre ganz schlimm gewesen und du weißt es einfach nicht, aber wir haben bei der Analyse des, also wir analysieren ja schon ganz genau, in was wir reingehen. Und wir haben es gar nicht mal wegen dem Trend aus den Staaten wirklich, das war nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der überliegende Trend, dass sich Menschen mit Darmgesundheit beschäftigen und mit Ballaststoffen beschäftigen, war für uns der ausschlaggebende Punkt. Es gibt in Deutschland oder es gibt Netflix-Dokumentationen über Darmgesundheit, die auch in Deutschland sensationell funktionieren. Also das hat nichts mehr nur mit diesen, es ist nicht einfach nur ein Trend von einem Drink, sondern es ist ein Trend von einer Gesundheitsbewegung. Und deswegen haben wir gedacht oder hatten wir das Gefühl, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und der Erfolg gibt uns da recht,
ja. Du hattest ja auch gerade schon angesprochen, dass man, dass ihr zumindest aus eurer Sicht das gut fandet, dass es da auch andere Marken noch gibt, die eben genau auf das gleiche Gesundheitsbewusstsein abzielen. Am Anfang war das aber nicht jedem Unternehmen so bewusst, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil es gab ein anderes junges Unternehmen, da habt ihr euch dann doch einen sehr, also ich muss sagen, es war, nach außen wirkte es dann schon fast teilweise etwas peinlich, jetzt gar nicht mal von eurer Seite unbedingt, aber was da für ein Kleinkrieg inszeniert wurde auf Social Media. Wir müssen das Unternehmen jetzt nicht nennen, aber ich glaube, ihr seid sowieso mit denen wieder.
Du meinst Poppet?
Ja,
die meine ich. Hey, warum soll man sie nicht nennen? Also ja, wir haben uns mit Poppet natürlich total, also es hat wirklich geknallt, da haben wir uns richtig gefetzt mit denen. Mittlerweile telefonieren wir ab und an, wir sehen uns auf irgendwelchen Events, wir grüßen uns, ich wünsche denen alles Gute und alles Beste. Sie heißen, glaube ich, gar nicht mehr Poppet, die heißen jetzt Arise, die mussten sich umbenennen, weil Poppet zu nah an Poppy war. Also wenn man sie sich mal angucken möchte, unter Poppet wird man sie nicht mehr finden, die heißen jetzt Arise. Ja, ist auch eine Ballaststofflimonade, haben auch gleichen Ansatz wie wir. Ist geführt von zwei WHU-Studenten, oder das Team könnte auch ein bisschen größer sein, haben auch einen tollen Investor drin mit Food Labs. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei denen läuft oder wie es nicht läuft. Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben sie gesagt, sie kommen jetzt in den Handel. Wäre gut, ich freue mich über alle Ballaststofflimonaden, die in den Handel kommen. Wir haben auch gesehen, dass More Fizzy, die ja gekommen sind, der Eintritt derer in den Handel hat für uns einen richtigen Boost nochmal gebracht. Also ein gutes Plus, seitdem die da sind. Ja, also das, wenn du sagst, von außen aus peinlich aus, das kann ich auch nachvollziehen, natürlich, weil das ist halt, aber logisch, für dich sieht natürlich, du bist ja auch keine TikTok-Generation, für dich sieht alles, was auf TikTok passiert, wahrscheinlich peinlich aus.
Ja, also man muss ja auch sagen, das war ein Shitstorm, der durch eine Influencerin losgetreten wurde, die einfach Behauptungen aufgestellt hat, die keine Grundlage sozusagen hatten. Ja. Also wir müssen dieses Thema, da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen, aber das ist halt so eine Gefahr, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, wie ihr jetzt eben mit diesen Influencer-Marken unterwegs seid, dass doch schnell mal irgendwie so ein Gewitter aufziehen kann.
Würde ich widersprechen, ist, glaube ich, eine Gefahr, die dir immer passieren kann. Also Rittersport hat seinen Shitstorm, Milka hat seinen Shitstorm, weil sie irgendwas gemacht haben. Das hat, glaube ich, nichts mit Influencern zu tun. Also du bist nun mal, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder alles broadcasten kann. Es gibt keinen Filter mehr. Jeder kann ein Video hochladen, das eine Million Reichweite hat. Du könntest das rein theoretisch machen.
Echt? Wir arbeiten ja gerade
massiv dran. Und das gibt da jetzt kein Korrektiv seitens ProSieben oder RTL oder irgendwelcher Nachrichtenjournalismus, der dann sagt, nee, das können wir nicht machen, das ist nicht inhaltlich korrekt oder das ist nicht sauber recherchiert. Jeder kann machen, was er will, leider an der Stelle. Und das kann auch dazu führen, dass morgen ein Shitstorm über jemand anders hineinbricht. Das hat aber natürlich der Umstand, dass diese Influencerin, die hat den Titel des Videos war, hat Pamela Reif bei Studenten geklaut. Ja, das klingt natürlich ein bisschen besser, als wenn du sagst, Holger macht ein lustiges Video. So, das ist natürlich ein Clickbait as hell. Also der Titel dafür sorgt, dass ganz viele Leute draufklicken. Das wäre jetzt, wenn Pam bei uns keine Investorin gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht so geklickt. Aber vielleicht auch doch. Also ich weiß es nie. Aber was man auch wirklich sagen muss, wenn irgendjemand mal in Shitstorm gerät, so krass wild ist es am Ende. Es fühlt sich schlimmer an, als es ist. Mhm. Und es ist dann auch echt viel in Bubbles. Für uns war es echt wild, wir wurden auf der Straße echt beschimpft teilweise, aber it's over.
Ja. So, ja. Ja. Wie geht es jetzt bei euch so weiter? Jetzt habt ihr mit Superpop, da habe ich so das Gefühl, ist schon der Fokus voll auf dieses Produkt, auf diese eigenständige GmbH, die ihr dafür eben auch gegründet habt. Wann ist für euch der Moment, wo ihr sagt, okay, wir müssen jetzt das nächste Ding irgendwie auf den Markt werfen?
Im September.
Was kommt da?
Kann ich noch nicht sagen, leider. Also wir werden im September ein neues Produkt auf den Markt bringen. Wir werden ziemlich sicher nächstes Jahr auch wieder Produkte auf den Markt bringen. Aber klar ist, wir sind schon anders aufgestellt mittlerweile. Also der Fokus auf Superpop wird genau gleich bleiben, weil es gibt ein eigenes Superpop-Team. Früher hatte man schon, war es bei uns schon so, dass Mitarbeiter bisschen Brate, bisschen Vitawelt, bisschen Lombi-Cola, über Flops zu reden, gemacht haben. Und jetzt ist es aber so, dass vor allem im Brand-Bereich, im Marketing-Team, da gibt es ein Superpop-Team, die machen nichts anderes außer Superpop. Es sind fünf Leute, die machen Social Media, die machen Offline-Marketing und so weiter, machen ganzen Themen. Und diese GmbHs werden behandelt wie eigene Firmen. Und wir als Unibev supporten, bringen Dienstleistungen rein und sorgen dafür, dass die Firma nach und nach auch irgendwie ohne uns leben kann. Für mich ist es eine totale Entlastung, weil ich muss, da ich hauptsächlich für die Marken verantwortlich bin, muss ich ja einerseits in Brate denken, also Deutschrap, Shisha war dunkel, männlich und dann gleichzeitig in Superpop, weiblich, Yoga, Selbstliebe, Achtsamkeit und so, da platzt ja der Kopf. Ja. Du wirst ja schizophren, wenn du das machen musst. Und deswegen bin ich total froh, dass es da jetzt eigene Teams gibt, wo ich noch mit denen zusammen total innig zusammenarbeiten darf. Aber dass die sich so nach und nach auch von uns emanzipieren. Also das ist durchaus denkbar, dass eine Superpop in 3 Jahren, dass ich damit gar nichts mehr zu tun habe, dass ich nur noch im Board-Meeting drin sitze. Oder vielleicht, also ja, das könnte sein. Und weil du ja gefragt hast, was kommt an neuen Produkten. Also wir arbeiten an einem ganz, ganz, ganz geilen Projekt gerade, das wir mit einem externen Partner zusammen machen. Das kommt jetzt im September und dass wir nächstes Jahr wieder versuchen, ein neues Getränk auf den Markt zu bringen. Aber so wie jetzt auch bei Superpop. Also wir wollen schon eine Marke etablieren und langsam aufbauen. Davon ist auszugehen, ja.
Also seid ihr schon gekommen, um zu bleiben?
Mit Superpop?
Ja.
Ja, also ja, Superpop soll in 10 Jahren auch noch bestehen. Das ist eben keine Drop-Logik mehr. Ich habe ja anfangs mal gesagt, dass wir da unterscheiden. Also wir haben auch Produkte und werden auch Produkte bringen, wo wir sagen, das Ding wird 1 Jahr gehen, es wird 2 Jahre gehen. Das sehen wir bei Superpop nicht. Also Superpop ist auf jeden Fall ein Produkt, das langfristig angelegt ist und auch noch in 10, 20, 30 Jahren existieren soll. Und die Unibev dient als Accelerator. Die hat ja keine eigene, es gibt ja keinen Unibev-Drink. Und meine Idealvorstellung ist, dass wir in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren halt 18, 20 Töchter haben, die sich neuralgische Themen in der Unibev teilen. Das sind Einkäufer zum Beispiel, also von unserer Seite. Einkäufer ist ein dramatisch wichtiger Posten. Ein guter Einkäufer verändert die gesamte finanzielle Logik von so einer Firma. Das kann sich aber ein Superpop nicht leisten oder auch ein Rioja, was wir haben, oder ein Vitawelt kann sich keinen eigenen Einkauf leisten, aber alle drei können sich einen teilen. Mhm. Und der sitzt bei der Unibev. Mhm. Mhm. Und ja.
Und jetzt, du hattest ja vorhin schon ganz kurz mal den Flop Lombi Cola angesprochen.
Flop, na hör mal.
Ich habe nur dich zitiert. Wenn ihr jetzt, du sagst, im September kommt ihr mit einem neuen Produkt raus, jetzt weiß man natürlich überhaupt noch nicht, wird das funktionieren? Ja,
doch klar, sonst würden wir es ja nicht machen.
Ja, aber gut, das könnt ihr trotzdem, also Lombi-Cola habt ihr ja auch gemacht und war ein Flop am Ende. Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, hat jetzt nicht so viele Käufer gefunden. Also das ist ja schon alles mit einer heißen Nadel gestrickt, was ihr da macht. Weil wenn das nächste Produkt jetzt nicht zündet und vielleicht dann Superpop den Zenit überwunden hat oder also drüber ist sozusagen schon wieder ein bisschen die Abverkäufe abflachen, was dann? Habt ihr dann immer noch was in der Hinterhand?
Ja, dann würde ich sagen, bringen wir alkoholfreies Bier.
Ach so, ja, aber das ist mal, ja, jetzt können wir nochmal anstoßen, ja. Prost, den guten Gläser hier von Rastall, falls dir schon aufgefallen ist.
Ja, sensationell. Ist das unser Sponsor? Ist Rastall unser Sponsor? Sollen wir das nochmal nennen?
Unser Glassponsor. Also ja. Rastall ist unser Glassponsor. Die haben uns hier wunderbare, das Branding da drauf gemacht.
Donnerwetter.
Haben wir eine ganze Palette davon. Ja. Bier, weil du es gerade sagst, das passt ja gut. Also warum gibt es eigentlich beim Bier keine
Influencer? Da gibt es eine tolle Ausgabe vom Inside-Magazin, die kann ich empfehlen. Da gibt es eine schlaue Abhandlung dazu.
Ach, da könnte man nachlesen.
Da könnte man nachlesen,
was Fabian Huber dazu sagt. Nee, sag's gerne mal hier on air, warum das mit Bier eigentlich gar kein Thema ist.
Also die Brauer dieser Welt und die Brauereien dieser Welt werden mir das nicht übel nehmen. Die Brauerei, also Bier ist ein total spezielles Geschäft. Das hat überhaupt nichts zu tun mit einer Limonade, hat nichts zu tun mit einem Eistee, hat nichts zu tun mit einem funktionalen Getränk. Das ist so fragmentiert, das ist so kleinteilig, du hast so viele Brauereien, du hast so viel Komplexität da drin, du hast so viele regionale Heroes, an denen kommst du nicht vorbei, du hast so viele Verträge, wo du es einfach nicht in die Gastronomie reinkriegst. Du müsstest ja, wenn du einen Influencer hast, der will ja sofort national sein. Du musst also einem Influencer sagen, ja, okay, ich bringe dir jetzt ein nationales Bier rein. Ja, das ist, also, wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jede Brauerei machen. Dann ist es so, dass Influencer, ihr Hauptmedium ist halt Social Media, meistens Instagram, TikTok, da kriegst du einen Shadowban. Also da kriegst du quasi, wenn du da über Alkohol redest, wirst du runtergerankt, deine Reichweite geht runter, dein Marken, also dein Personenimage ist auch damit natürlich on stake. Also du hast ja nur dein eigenes Image. Und Alkohol, so ungern das Brauereien hören, ist halt gerade nicht en vogue. So, das ist halt Fakt. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist halt so. Und wenn du jetzt einen 22-jähriger Streamer oder Streamerin bist mit Reichweite, das ziehst du dir nicht an. Da wirst du nicht anfangen zu sagen, ich promote jetzt Alkohol. Du wirst gecancelt, du wirst Leute haben, die da drunter schreiben, du verführst junge Menschen zum Alkohol und so weiter und so fort. Das machst du einfach nicht. Warum solltest du es auch tun? Du hast ja nichts davon. Du verdienst jetzt damit ja auch nicht dein Lebensunterhalt, sondern mit deiner Reichweite verdienst du den Lebensunterhalt. Und das setzt du nicht aufs Spiel.
Aber ein Produkt habt ihr, glaube ich, im Portfolio, falls es das noch gibt. Hardcore High.
Hardcore High. Nee, gibt's nicht mehr. Das hatten wir einmal als eher Drop-Logik. Da hatten wir einen Prosecco gemacht mit einer Deutschrapperin.
Juju.
Einer ihrer Lieder heißt Hardcore High. Und da haben wir analog dann einen Prosecco dazu gemacht. So, einmalig.
Also gibt's nicht mehr. Ist gecancelt. Jetzt nochmal, das ist ja alles, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist sehr mit heißer Nadel
gestrickt. Ja, das hast du gesagt, das verstehe ich gar nicht genauso. Was meinst du mit heißer Nadel?
Naja, weil ich mir denke, man muss ja schauen, dass kontinuierlich Kohle reinkommt, dass die Umsätze immer laufen. Das ist ja natürlich mit solchen, klar, ihr habt jetzt von der Drop-Logik-Seite so ein bisschen weggekommen, versucht jetzt mit VitaWeight oder jetzt auch mit Superpop-Produkte wirklich zu etablieren, die dann auch langfristig in den Regalen stehen. Aber nur so von 2-3 Produkten wird sich jetzt auch eine Unibev nicht unbedingt ernähren
also,
können.
Eine Unibev ist ja gar nicht so groß. Wir sind ja um die 30, 35 Leute. So riesig ist eine Unibev nicht. Also ein super funktionierendes Produkt ernährt die Unibev. Das reicht. Wir sind ja kein Konzern. Mhm. Und das ist ja quasi mit der gleichen Aussage, könnte man sagen, jedes Startup ist mit einer heißen Nadel gestickt. Wir schicken quasi jedes Jahr ein Startup ins Rennen. In der Vergangenheit ist es uns nicht gelungen, diese Startups über Jahrzehnte hoch zu entwickeln und daraus das nächste Fritz Cola zu machen. Manchmal war es ja auch gar nicht das Ziel. Manchmal war es ja einfach nur zu sagen, gut, wir reiten die Welle und nehmen sie mit. Und jetzt gerade mit Superpop sieht es derzeit aus, als haben wir was einfach stetig, konstant wächst. Das ist ein Produkt, das eine geile Community hat, das einfach den Leuten Spaß macht. Und das seine Verwenderschaft gefunden hat. Und das weiterzuentwickeln ist jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre, genauso wie bei jedem anderen Startup, bei jeder anderen Brand, die gerade auf den Markt kommt. Ob das neue Brands von großen Marken sind oder ob das kleine Brands sind.
Also wäre es jetzt falsch, wenn ich sage, ihr seid schon ein bisschen abhängig von Investorengeldern. Also ihr habt ja da potente Investoren auch dabei.
Jedes Startup ist abhängig, vor allem wenn du produzierst, abhängig von Investorengeldern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die nächste Idee verfolgen, werden wir das auch ein bisschen anders machen als in der Vergangenheit. Wir werden das nicht mehr aus einem eigenen Cashflow stammen, sondern wenn wir jetzt sagen, also wir haben jetzt irgendwas, wir wollen jetzt eine Lavendel-Limonade auf den Markt bringen und mit den und den Benefits und deswegen glauben wir dran und das ist das Gründerteam. Wir würden dann da auch von Anfang an ein Gründerteam reinsetzen. Entweder kommt es dann von uns in-house oder es ist ein externes Gründerteam. Dann würden wir da externes Geld aufnehmen und sagen, ja gut, irgendjemand muss die Erstproduktion vorfinanzieren, irgendjemand muss die ersten Gehälter vorfinanzieren und dafür geben wir Anteile ab. Und so, das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht, da haben wir die Anteile bei uns gelassen. Ist auch gut. Also wir sind sehr, sehr happy, dass wir so viele Anteile an Superpop haben. Da haben wir aber schon angefangen, so zu denken. Also da haben wir ganz, ganz viel in der Branche mit potenziellen Investoren gesprochen. Gab auch tolle Angebote. Aber am Ende hat man sich dann entschieden zu sagen, ja, wir machen es einfach aus dem eigenen Cashflow. Für die Startups wirst du immer abhängig. Also ich kann dir keinen, was sind denn gerade Startups, die gut, Youths, die haben auch Geld eingesammelt. Also Poppet, Hashtag Arise, so wie es jetzt heißt, hat auch Geld eingesammelt. Natürlich, also du wirst ja nicht einfach sagen, ich habe 400.000, 500.000 Euro auf dem Konto und ich investiere das jetzt erstmal in der Dosen. Also alle sammeln am Anfang Geld. Oder sie sind halt sehr, sehr, sehr klein und kommen über diesen Punkt nicht raus. Ich glaube, die Vanessa Clavitta, die macht Pure Light aus Berlin. Mhm. Ich glaube, die hat jetzt noch nichts eingesammelt, aber die wird auch einsammeln, brauchst du halt einfach, um eine kritische Größe zu überschreiten. Ich
habe auf jeden Fall Nasan Eckes als
Testimonial. Nasan Eckes, ja, ich habe es gesehen, das ist so, und ich freue mich total für Vanessa, weil sie, also ich habe gelesen, dass Nasan hauptsächlich investiert hat, weil sie so begeistert ist von Vanessa, und ich kann es nachvollziehen, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Gründerin, und ich glaube, das ist ein cooles Projekt ist.
Könntest du dir vorstellen, dass die Unibev irgendwann einmal ein Unternehmen sein wird, was sich komplett von Influencern gelöst hat? Oder wäre das vielleicht sogar das Ziel, weil dieser Hype mit den Influencern vielleicht auch irgendwann einfach mal durchgespielt ist?
Naja, aktuell sind wir ja nirgendwo von Influencern abhängig. Wir haben jetzt Hauptprojekt ist Superpop. Da ist eine Mitinvestorin, hat Reichweite, die ist aber keine Influencerin, die wir als solche verwenden. Vitavert sind die Influencer raus. Brate auch. Also derzeit sehe ich gar keine Abhängigkeit von Influencern. Auch nicht mehr oder weniger als jedes andere Unternehmen auch. Also jeder bucht Influencer, um Reichweite einzukaufen. Aber es ist kein Unterschied, ob du bei Germany's Next Topmodel die Werbepause kaufst oder ob du dir eine Influencer-Person kaufst, die dir halt Reichweite gibt.
Jetzt möchte ich dir noch eine gewagte These sagen und du sagst mir dann, von wem die ist und ob derjenige das heute auch nochmal so sagen würde. Und zwar, dass die Getränkebranche in 15 Jahren so nicht mehr existieren wird.
Ja, das ist meine These wahrscheinlich, ne?
Das ist richtig.
Wann habe ich das gesagt?
Ich möchte sagen, das war so vor 3-4 Jahren.
Da bleibe ich bei. Also, natürlich. Ich meine, schau dir das Brauereisterben an. Also, da seid ihr deutlich tiefer drin als ich. Also, du kannst mir nicht erzählen, wie viel gibt es denn noch? 1300?
Ja, irgendwas über 1000 auf jeden Fall.
Das ist in 15 Jahren, oder jetzt sind es ja dann nur noch 11, die ich habe in der Prognose, dass es dann noch 1300 Brauereien gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass sich da viel ändern wird, das ist ja obsolet, ist ja klar, dass sich da viel ändert. Aber so in der Form, wie sie jetzt da ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für immer so ist. Also Sprudler, Sprudelmaschinen, die du zu Hause hast, fest verbaut, ändern den gesamten Umgang mit Sprudel. Ich glaube, Sprudel geht hoch, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Naja, Sprudel war zuletzt, also du meinst jetzt die Wassersprudler.
Ja, Sprudelflasche, also Mineralbrunnen haben einen höheren Absatz, oder?
Ja, absolut. Also denen geht es jetzt vor allem gerade bei dem aktuellen Wetter natürlich, geht es denen richtig gut. Nein, aber die haben jetzt nicht so die großen Themen, außer die natürlich zuckerhaltige Getränke so auch noch machen. Da wissen wir ja alle, da kommt noch was auf uns zu oder auf die Branche zu. Aber denen geht's gut, ja.
Ich habe die Theorie, dass man, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwann, vielleicht ist es nicht 15 Jahre, aber irgendwann wird doch die Gesellschaft sagen, hey, warum fahren wir denn Wasser durch die Gegend? Das kommt doch aus dem Hahn. Wenn man der Meinung ist, dass das Wasser schlecht ist, dann kann man es auch am Hahn filtern. Wenn man der Meinung ist, dass da Mineralstoffe reingehören, die da rein sollen, das kriegt man auch über Pulver hin. Also die Leute werden das schon, da wird sich schon viel ändern. Ich meine, die gesellschaftlichen Wandel oder der gesellschaftliche Wandel schlägt ja überall durch. Alkohol, haben wir schon mal gesagt, verliert massiv. Zucker verliert massiv. Was meinst du, was bei den Saftern los ist? Du hast ja keine mehr. Früher war das ein Orangensaft am Morgen, das galt als gesund. Mittlerweile sehen es die Leute als Gift. Ich will das gar nicht bewerten und ich will auch nicht sagen, das stimmt, aber so sehen es die Leute halt. Und dass dann die Leute aufhören, halt Orangensaft in der Menge zu trinken, die sie gerade trinken. Ja,
ja, obvious. Ihr entwickelt ja neue Produkte immer und ihr kennt auch die Themen, die es von Politik oder von politischer Seite her gibt. Alkohol schließt ihr sowieso mehr oder weniger aus, macht er nicht. Aber Zucker, eben jetzt die Zuckersteuer, die vielleicht sogar schon ab 1.1.27 kommen soll, seid ihr darauf vorbereitet, dass ihr die neuen Produkte, die kommen, dass die schon alle zuckerreduziert, zuckerfrei oder wie auch immer sind?
Ja, also wir versuchen ja immer oder machen ja immer zeitgeistige Produkte und Superpop ist ja auch zuckerfrei. Also das gar nicht mal wegen der Steuer. Als wir das entwickelt haben, haben wir das nicht mal wirklich offen. Also es war klar, dass es irgendwann kommt. Das war aber kein Entwicklungsgrund. Hey, da kommt die Steuer, sondern ja, das ist halt die Leute, die wir gut erreichen können. Die sind irgendwo zwischen 15 und 45. Darüber, die Leute, die auf Social Media unterwegs sind, werden auch immer älter und das ist gut. Dann können wir denen auch was erzählen, können wir die auch erreichen. Aber es wäre ja jetzt nicht zeitgeistig, ein gezuckertes Getränk rauszubringen. Es ist nicht zeitgeistig, ein alkoholisches Getränk rauszubringen. Was zeitgeistig ist, in 5 Jahren werden wir sehen und dann werden wir da in diese Schiene reingehen. Ich glaube, was wir wirklich haben, ist ein ganz gutes Gespür für Trends und für Zeitgeist und für was gerade gewollt wird. Ich denke, dass wir Superpop als erste zuckerfreie Ballaststofflimonade auf Prag gebracht hat in Deutschland, zeigt, es ist ja nicht so, dass man das da drüben in Amerika sieht und es macht so. Wir arbeiten ja auch 1,5-2 Jahre dran, bis es dann wirklich so richtig sauber ist. Manchmal kriegt man es auch schneller hin, aber das war jetzt ein bisschen komplizierter. Und jetzt wird natürlich korrekterweise jemand in Oettingen sagen, Moment, aber ich habe ja ganz bewusst gesagt zuckerfrei.
Ja, nee, weil Oettinger hat mit Öl-Lemonade, haben die auch so eine Ballaststoff-Limo, die aber eben Zucker
genau
hat, enthält. Genau, Wir müssen zum Ende kommen, Fabian. Warum? Weil wir könnten natürlich noch ewig weiterreden. Wir können das natürlich auch gerne machen. Dann muss halt unser
der Cutter,
Joey muss das dann hier irgendwie alles rausschneiden. Nee, ich hätte jetzt noch so die schnellen drei zum Ende.
Die schnellen drei.
Hast du einen Mentor in der Branche?
Ein Mentor? Es gibt voll viele Leute, die ich zu unterschiedlichen Fragen anrufe. Ich würde aber nicht sagen, dass ich so eine Person habe, wo ich mich entlanghange, sondern es sind eher so, es gibt Leute, die finde ich faszinierend, wie sie Marketing denken. Mit einem war ich heute Mittag essen. Es gibt Leute, die finde ich, die haben einfach ein krasses Know-how über den Handel, über die Handelswelt. Und es gibt auch Leute, also nicht eine einzige Person. Aber da bin ich sehr, 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 sehr froh, dass ich so lange in dieser Branche bin, dass ich so viele faszinierende und gute Leute kenne, die ich einfach jederzeit anrufen kann und dass ich ich mag die einfach auch wirklich und sie gehen jedenfalls ran, wenn ich anrufe. Vielleicht mögen sie mich auch. Dass ich mir da ganz, ganz, ganz viele schlaue Meinungen eigentlich immer reinholen kann.
Du hast vorhin schon gesagt, man muss über Fehler sprechen. Was war dein größter Fehler jetzt in deiner beruflichen Laufbahn in der Getränkebranche?
Mein größter Fehler in meiner Beruf. Also es sind ja wahnsinnig. Wir haben einfach Projekte auf den Markt gebracht, wo wir eigentlich irgendwann mal so das Gefühl hatten, hey, das floppt. Und da, ich würde nicht sagen, dass das Projekt war nicht der Fehler, sondern einfach, obwohl man gemerkt hat, die Chance, dass das nicht funktioniert, ist überproportional höher als bei den, also ist ja immer eine Chance, dass es nicht funktioniert, da nicht die Reißleine gezogen zu haben, sondern hey, stopp an der Stelle, hören wir auf. Und dann
war Lombicola so ein Fall?
Lombicola hätte man auch früher beenden können oder hätte man an einer früheren Stelle sagen können, hey, vielleicht lassen wir das einfach im Nachgang. Ja.
Und der Flop in Zahlen, also wie viel Geld habt ihr verbrannt und wie groß war der Absatz, wie hoch?
Du und deine Zahlen, ey, was ist immer so wichtig? Du hast immer so mit deinen, also es war schon ein großer Flop. Das war schon, ich glaube, wir haben so 2 Millionen Einheiten würden wir schon verkauft haben und wir haben schon mehr produziert. Also da haben wir auch echt Ware vernichten müssen. Dann haben wir,
ja. Und auch mehr Geld verbrannt.
Ja, also damit hat man kein Geld verdient.
Ja,
ja, das stimmt schon.
Ja. Letzte Frage. Die letzte Frage. Welche Schlagzeile würdest du gerne mal im Inside über dich oder vielleicht auch einfach nur über Unibev lesen?
Da greife ich natürlich in euch und ihr schreibt ja immer so schön lyrisch. Das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja nicht so ein guter Copywriter wie du. Das maße ich mir gar nicht an. Ich bin mir sehr sicher, dass du. Ich freue mich immer, wenn du über uns schreibst oder wenn ihr über uns schreibt. Auch wenn da irgendwelche. Vielleicht. vielleicht irgendwas über den Fruchtsaftspross. Ne? Vielleicht irgendwas Nettes über den Fruchtsaftspross.
Da hat sich Patrick Dietz damals sehr gefreut, dass er als Fruchtsaftspross tituliert wurde.
Das finde ich eine schöne Schlagzeile, sowas wie nach dem 17. Hit streitet Patrick Dietz, der Fruchtsaftspross, mit vollen Taschen aus der Getränkebranche aus und eröffnet einen Campingplatz in der Toskana. Das fände ich eine Schlagzeile, die würde ich gerne lesen, weil da weiß ich, dann haben wir alles richtig gemacht.
Sehr schön, ja, super. Fabian, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir könnten noch lange, lange weiterreden, glaube ich.
Ich muss um 20 Uhr in Stuttgart sein, es ist 15:30 Uhr. Ich weiß, der Verkehr ist manchmal ein bisschen tricky hier, aber ja, das können wir gerne machen.
Also es wird auf jeden Fall, würde ich sagen, definitiv die längste Folge, die wir bislang aufgenommen haben, außer der Joey schneidet da am Ende vieles raus, weil er sagt, absoluter Blödsinn. Aber nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, Fabian.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin mächtig stolz, Teil dieser Reise zu sein und mich in diesen illustren Namen einreihen zu dürfen.
Dankeschön.
Danke.
Gut, dann schauen wir mal. Nee, alkoholhaltiges dürfen wir gar nicht trinken.
Eins geht immer.
Eins geht immer. Okay, dann machen wir das noch. Eins
geht immer. Wir gehen jetzt runter. Wo hast du gesagt?
In den Stehausschank.
Stehausschank. Ja. Ist ja eine Sache. Komm, wir gehen einfach mal. Ist ja eine Sache. Stehausschanke ist ja so ein Münchner Ding. Fängt jetzt gerade in Stuttgart an.
Ja.
Da haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 schon aufgemacht. Es gibt einen von Dinklage in der Kalverstraße. Kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich richtig cool. Macht die Familie Weller, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist richtig, wenn man mal in Stuttgart ist.
Stehausschank, ja. Nee, aber Stehausschank macht auch Sinn. Also das ist auch wieder Zeitgeist irgendwie.
Genau, ne?
Also,
ja, ganz genau. Ja. Ist nicht so schick und nicht so posch. Und ich mag das da gern.
Dann gehen wir da jetzt runter zum
Augustiner. Da gehen wir da runter. Und wenn
oder Paulaner.
Ja, und wenn man mich treffen will, Stehausschank Stuttgart.
Ja.
Wo es köstliche Biere von der Familienbrauerei Dinklage gibt.
Sehr schön. Das war auch wieder hier, haben wir den Kreis geschlossen zu deinem Anfang mehr oder weniger.
Genau, da habe ich Bier lieben gelernt.
Und jetzt Bier konsumieren.
Prost!
Prost! In diesem Sinne, ciao!